Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Einmal mehr aus dem sonnigen und etwas windigen Moskau zu einer weiteren Sondereinschaltung von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich. Trotz allem, ja, jetzt erst recht, in finsteren Zeiten ist Optimismus Pflicht, Zukunftsvertrauen, Gottvertrauen. Und beim Thema Gottvertrauen sind wir schon ziemlich nahe beim Thema unserer Sendung, bei diesem Denkmal, das da im Hintergrund aufragt, 17,5 Meter hoch ist es. Seit 2016 steht es im Herzen der Stadt. Heute übrigens ist Montag, der 6. Juli 2026. Nicht weit von hier, einen Steinwurf, sehen wir die Kremlmauern und die charakteristischen Türme, der Rote Platz, auch die Regierungsgebäude von Wladimir Putin, dem Präsidenten, sind in unmittelbarer Nähe. Das ist tatsächlich ein Knotenpunkt im absoluten Herzen von Moskau. Der Fluss, nicht weit von hier im Hintergrund, eine Basilika mit goldener Kuppel, dann ein gewaltiges klassizistisches Gebäude ein paar hundert Meter weiter entlang dieser Straße. Und Sie würden die im klassizistischen Stalin-Stil errichtete Lenin-Bibliothek erkennen, die nach wie vor in Betrieb ist. Sehr viel Kultur, sehr viel Monumentalarchitektur, breite Boulevards, breite Straßen. Schauen Sie hier mal eine Brücke über den Fluss. Man merkt, man spürt, hier geht es auch um die Repräsentation der russischen Staatlichkeit. Hier nähern wir uns dem Epizentrum der Macht, das ja für viele im Westen das Zentrum des Bösen heute darstellt. Die Weltwoche verweigert sich dieser Schwarz-Weiß-Sicht. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, gerade in den heutigen Zeiten, ich muss das ja nicht noch weiter betonen, dass man sich eben auch mit denen unterhält und mit der Seite beschäftigt, die bei uns richtiggehend geächtet ist. Und ich bekomme auch immer wieder Mails, in denen man mir schreibt, wie ich nur auf die Idee kommen könne, mich da in Moskau zu unterhalten mit Exponenten des russischen Staates, der russischen Öffentlichkeit. Und ich kann Ihnen einfach nur sagen, es ist im Grunde beängstigend. Es ist eigentlich verrückt, dass ich sozusagen noch einer der ganz wenigen, einer der letzten bin, der sozusagen zwischen den Fronten da hin und her pendelt, sich mit Ukrainern unterhält, vor allem aber auch mit Russen, weil die Russen sind bei uns in der Öffentlichkeit eben mit Acht und Bann belegt, geteert und gefedert gewissermaßen. Man will gar nicht hören, was sie zu sagen haben. Und allein diese emotionale Verkrampfung, diese Wahrnehmungsblockade, die man sich da auferlegt hat, aus welchen Gründen eigentlich, das wäre noch zu fragen, die gilt es zu überwinden und um eben tatsächlich für die eigene Entscheidungsfindung, für die eigene Meinungsbildung ein vielfältigeres, facettenreicheres Bild zu bekommen. Aber zum Thema der heutigen Sendung. Dieses Denkmal ist das Denkmal für den Großfürsten Wladimir I., der 960 nach Christus mutmaßlich geboren wurde und 1015 starb, ein ganz bedeutender Exponent der russischen, der ukrainischen und der weißrussischen Geschichte. Denn auf diesen Mann führen, wenn man so will, alle diese Völker und Staaten ihre Existenz zurück. Wladimir der Große, ursprünglich skandinavischer Herkunft, ein Varäger mit engen Bindungen an Norwegen, aufgewachsen in kriegerischer Zeit, und er war selber auch ein Kriegsfürst, ein Wikinger, könnte man sagen, im Exil, der eben diese berühmte Kiew Rus errichtet hat, ein Großfürstentum mit zahlreichen Städten, die heute noch existieren. Nischni Nowgorod zum Beispiel war ein eminentes Zentrum, dann aber auch die eigentliche Hauptstadt, damals schon Kiew, die Mutter aller russischen Städte. Und ein Denkmal von Wladimir oder von Volodymyr, wie die Ukrainer sagen, der steht auch in Kiew, schon im 19. Jahrhundert errichtet. Diese Statue ist neueren Datums, seit 2016 ist sie hier, und natürlich auch im Zusammenhang mit den Konflikten um die Ukraine ganz bewusst hier als Zelebrierung, als Beschwörung, wenn man so will, der historischen Ursprünge, auch der russischen Staatlichkeit, hier gewissermaßen in die Landschaft hineingerammt. Ein ausladender Platz mit viel Grünfläche. Übrigens auch ziemlich stark bewacht, das Ganze. Und vielleicht auch deshalb, weil man befürchtet, dass Drohnenangriffe diese Statue zerstören könnten, um ein wichtiges Symbol und ein Kampffeld, eine Kampfzone, wenn man so will, auch dieser mit geschichtlichen Argumenten ausgefochtenen Auseinandersetzung in Schutt und Asche zu legen. Also hier doch verschärfte Präsenz. Wir sehen da einen Armeewagen, bewaffnete Polizisten. Aber es gibt auch Schulklassen und Passanten, Touristen, die sich das anschauen, und eben auch einen Schweizer Journalisten. Also die Kiewer Rus ist ja im Mittelalter entstanden. Die Wiege Russlands, die Wiege Weißrusslands, die Wiege der Ukraine, der Legende nach von Wikingern, von Varegen, von Norwegern, von Skandinaviern, die da von außen geholt wurden in einer Art Headhunting-Verfahren. Die zerstrittenen slawischen Stämme suchten da von außen Hilfe, und dann haben sich die sogenannten Rurikiden, Rurik, die sind dann mit ihren flachkieligen Booten in den Gewässern, den zahlreichen Gewässern der ukrainischen Ebene eingefahren, haben sich in diesen Städten niedergelassen, unter anderem Kiew und in Nischni Nowgorod. Es gibt da noch viele weitere natürlich Zeugnisse dieser russischen Urkultur. Russ allerdings nur mit einem S geschrieben, nicht mit zwei. Wladimir der Große, soweit ich das in den Geschichtsbüchern nachgelesen habe, war ein Herrscher mit eher geringfügiger Legitimität. Er musste phasenweise ins Exil nach Norwegen, musste sich dort militärische Verstärkung holen, hat aber schon in jungen Jahren mit 20, 21 dann große Erfolge gefeiert, Nischni Nowgorod erobert, und dann Kiew ist ihm kampflos anheimgefallen. Er soll einen ziemlich unruhigen Lebenswandel gehabt haben. Man redet da von Dutzenden von Ehefrauen und 800 Mätressen. Auch dem Alkohol nicht unbedingt abgeneigt, wobei man sehr, sehr vorsichtig sein muss mit dieser historischen Legendenbildung. Seine wichtigste Tat allerdings datiert vom Jahre 988. Und damals hat Wladimir sich entschieden, das Christentum im heidnischen Kiewer Rus-Herrschaftsbereich zu übernehmen. Und zwar hat er eine strategisch motivierte Hinwendung zu Byzanz, zu Ostrom, zu Konstantinopel vollzogen, ist verheiratet worden mit der Schwester des damals herrschenden römischen Kaisers Basileios und hat so eine in Purpur gekleidete Prinzessin zur Frau genommen und mit ihr eben auch die christlich-orthodoxe Religion. Auch da gibt es interessante Erzählungen, dass Wladimir der Große zuerst eine Art Hearing veranstaltet haben soll mit Exponenten unterschiedlicher Religionen, auch der muslimischen Denkrichtung. Und er ist dann zum Schluss gekommen, dass die Muslime dem Alkoholgenuss zu sehr widerstanden hätten, dies allerdings für seine Kultur einfach nicht durchsetzbar wäre, hier ein Alkoholverbot. Das ist auch so eine Legende, ob es wahr ist, das wage ich hier nicht zu beurteilen. Auf jeden Fall seine Entscheidung vor allem strategisch motiviert. Die Konstantinopler, die Byzantiner brauchten militärische Unterstützung gegen die Bulgaren, und die war Wladimir bereit zu gewähren, Wladimir der Große. Und so kam eigentlich diese russische Urzelle der Staatlichkeit auf die christliche Schiene. 1015 ist er dann gestorben, in noch relativ jungem Alter, und die Dynastie der Rurikiden überdauerte dann noch ein paar Jahrhunderte, auch unter dem tatarischen, unter dem mongolischen Joch, als 1240, glaube ich, da die Nachkommen von Genghis Khan Russland, das damalige Russland, die Kiewer Rus, überrannten. Dieses Reich der Kiewer Rus hatte eine große Bedeutung, hat auch auf Augenhöhe verkehrt mit den westeuropäischen Fürstentümern und Königtümern. Und das ist einfach wichtig zum Verständnis, dass eben all diese Völker, auch die Russen, die Weißrussen, die Ukrainer, ihren Ursprung auf diese Gründergestalt zurückführen. Und das macht diese Auseinandersetzung vielleicht auch so leidenschaftlich, so fürchterlich, wie sie heute eben zu beobachten ist. Und durch die Einmischung natürlich auswärtiger Mächte, auswärtiger Kräfte wird das Ganze nicht besser, sondern schlimmer. Sie kennen dazu meine besorgten Sendungen, die ich auch heute Morgen in meinem regulären Daily-Programm geäußert habe. Diese Statue im Hintergrund, ich habe es gesagt, 17,5 Meter hoch. Ganz wichtig, das christliche Kreuz, das Schwert auch des Herrschers, auch das Symbol, das christliche Gewalt, das religiöse Moment und das Machtmoment, also Schwert und Kreuz, das gehört zusammen. Das ist eine der ganz wesentlichen Eigenschaften der russischen Staatlichkeit, dass eben die ganz scharfe Trennung, wie wir sie kennen, in der katholischen oder auch der protestantischen Christlichkeit, dass diese Trennung hier eben nicht so vollzogen ist. Die orthodoxe Kirche steht viel näher am Staat und das hat sich in den Jahrhunderten nach Wladimir dem Großen noch verstärkt, denn als 1453 die Türken Konstantinopel erobert haben, ist Russland, ist Kiew und ist dann eben auch Moskau zum eigentlich neuen Ostrom geworden in der Selbstwahrnehmung. Und darum sehen sich sehr viele Russen. Und Präsident Putin hat diese Anklänge natürlich auch schon im Rahmen seiner Geschichtserzählungen hier deutlich herausgestrichen. Sehen sich eben die Russen irgendwo auch als Bannerträger der westlichen, der christlichen Kultur und kritisieren vor diesem Hintergrund das, was sie als Dekadenzentwicklungen im Westen beurteilen. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen, das, was vielleicht in russisch-konservativen Kreisen als dekadent empfunden wird, wird in westlichen Zirkeln zum Teil als Christentum auf Steroiden bezeichnet, dass eben diese ganze Woke-Kultur, diese Achtsamkeit und diese Empfindsamkeitskultur, natürlich auch dieser Opferkult, der da betrieben wird, im Rahmen dieser Woke-Gesinnung, das könnte man ohne besonders viel Fantasie aufzuwenden, natürlich alles auf ursprünglich auch christliche Postulate aus dem Neuen Testament zurückführen. So hat das Tom Holland, der bekannte britische Historiker, einmal sehr schön herausgearbeitet. Also gibt es hier eben unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Perzeptionen, über die man zu reden hätte. Natürlich auch Missverständnisse produzierend, Missverständnisse, die im Moment eben auch kriegerisch mit fatalen Eskalationskonsequenzen und Eskalationsrisiken ausgetragen werden. Und umso wichtiger ist es, um das hier noch einmal zu betonen, dass man eben immer wieder das Gespräch sucht und gerade auch mit denen das Gespräch sucht, mit denen man angeblich nicht reden sollte. Denn wenn man das nicht tut, dann läuft man eben Gefahr, und das ist sehr klar bei uns auch schon zu beobachten, dass man eben ein Opfer der eigenen Missverständnisse wird, beziehungsweise die eigene Ausschnittswahrheit, die Teilwahrheit, die man sieht, plötzlich zur absoluten Wahrheit erklärt. Ja, also, wir sind hier vor einem bedeutenden Denkmal. 2016 ist es von der heutigen russischen Staatsführung errichtet worden. Natürlich auch als politisches Symbol, wenn man so will, einer historisch und religiösen Landnahme, gewissermaßen ein Feldzeichen in der aktuellen Konfliktlage. Schon 2016 tobte der Bürgerkrieg in der Ukraine, gab es die Auseinandersetzungen, die Minsker Abkommen, den Putsch auf dem Maidan, die westliche Einmischung und natürlich auch die russische Wahrnehmung, dass man da die NATO immer mehr auf dem Vormarsch sah. Und darum hat diese Denkmalerrichtung hier natürlich auch einen sehr aktuellen politischen Bezug und ist auch schon in verschiedenen Geschichtsbüchern entsprechend auch kritisch beleuchtet worden. Ich denke an ein Buch des bekannten britischen Historikers Orlando Feiges, der kürzlich vor ein paar Jahren ein nicht sehr langes Buch über die Geschichte Russlands herausgebracht hat. Und ich glaube, das Eröffnungskapitel beginnt tatsächlich mit einer szenischen Beschreibung dieser Denkmaleinweihung bezüglich eben jenes Monuments, das wir da im Hintergrund sehen. Also die Geschichte ist und bleibt ein Schlachtfeld,
ist und bleibt eine Kampfzone, gerade auch in der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine. Wobei, und das ist ganz wichtig, ich glaube, das muss man in Europa, muss man auch in der Schweiz zur Kenntnis nehmen, alle meine Gewehrsleute hier erzählen mir, dass dies kein Krieg gegen die Ukraine sei. Die Ukraine sei ein Brudervolk, darum versuche man diesen Krieg auch sehr zurückhaltend zu führen. Dies sei ein Krieg zunächst gegen die Amerikaner gewesen, aber die Amerikaner hätten sich da jetzt zurückgezogen und jetzt seien die Europäer der eigentliche Gegner und insbesondere und oft genannt wird auch Deutschland. Ob uns das passt oder nicht, das ist hier die Wahrnehmung von sehr vielen und das wird auch im durchaus verzweifelten, aber auch sehr zum Teil dringlichen und entschiedenen Ton mir immer wieder gesagt. Man bittet mich geradezu, diese Botschaft immer wieder zu bringen, um einfach den Europäern hier darzulegen, wie die Russen die ganze Situation sehen. Noch einmal, das muss man heute betonen, hier hat niemand die Wahrheit absolut auf seiner Seite, aber das ist ja das Wesen menschlicher Konflikte und wenn man sie eben lösen will, wenn man die Kunst der Diplomatie anwenden will, dann ist es eben wichtig, dass man auch den anderen so nimmt, wie er ist und seiner Position eine gewisse Legitimität zuspricht, beziehungsweise sich zumindest die Mühe gibt, das einmal zu verstehen. Natürlich bei aller Kritik. Und das ist das, was mich, meine Damen und Herren, heute auch besonders beelendet und meine Sorgen vertieft, dass eben auch in der Schweiz und vor allem auch in anderen Ländern Europas, dass eine derart schon verbetonierte Sichtweise vorherrscht, eine Überkritik, eine Ablehnung, eine Verdammung und Verteufelung allen Russischen und gleichzeitig ein entsprechend unkritischer Kult gegenüber der ukrainischen Seite, die man sich mehr oder weniger eins zu eins zu eigen gemacht hat. Natürlich emotional verständlich bei einem oberflächlichen Blick auf die Verhältnisse, das angegriffene Land und die Sympathien sind natürlich beim Kleinen. Aber es ist schon bemerkenswert, wie man in unserer Öffentlichkeit Dinge einfach wegwischt, mit denen man sich ganz intensiv befassen müsste. Zum Beispiel nehmen Sie den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Da wollten die Deutschen ja zunächst nicht einmal eine Strafuntersuchung durchführen. Die Ergebnisse wurden unter Verschluss gehalten. Man hat das Ganze als Petitesse weggewischt. Ein Terroranschlag auf eine systemrelevante Energieinfrastruktur. Ich meine, wo ist denn da der Rechtsstaat, wenn du für eine Parkbuße aufs Übelste ein Parkvergehen behelligt wirst, aber wenn man eine Pipeline in die Luft springt, dann wird das, wenn nicht als Kavaliersdelikt, vielleicht gar noch als Heldentat abgefeiert. Oder dann eben diese verstörenden Vorfälle mit mutmaßlich ukrainischer Beteiligung, die Ermordung der 29-jährigen Tochter eines russischen Publizisten, ich habe davon gesprochen, in meinem Daily, daneben Attentatsversuche gegen russische Publizisten, wie zum Beispiel Margarita Simonian von RT oder auch Wladimir Solovyov, wenn Sie das nachschauen bei uns in den Medien, das wird weggewischt, das wird als Petitesse empfunden. Und das Gleiche jetzt auch bei diesem Fall in Monaco, wo ein ukrainischer Geschäftsmann einem Bombenanschlag zum Opfer gefallen ist. Seine Frau hat beide verloren, Kinder waren noch dabei und so weiter. Dies sind Taten, die mutmaßlich im Zusammenhang stehen mit der ukrainischen Staatsführung. Das heißt, diese Taten sind unter anderem mitfinanziert durch diese 90 Milliarden, die jetzt die Europäische Union der Ukraine überwiesen hat, damit die Ukraine auch ihren Staatshaushalt wieder bedienen kann. Also man ist sich gar nicht bewusst, wie tief man da drin steckt. Und natürlich, wenn man das sagt, dann schlägt einem sofort das Argument dagegen, ja, aber Herr Köppel, Sie müssen ja auch erwähnen, wie viele Leute Putin hat umbringen lassen. Ja, selbstverständlich. Wir können auch darüber reden, wie viele Menschen die Amerikaner schon ausgeschaltet haben. Das ist eine Fürchterlichkeit und man muss natürlich jeden Fall genau anschauen, auch diese ukrainischen Fälle. Aber ich versuche hier nur auf eine Disbalance, auf ein Ungleichgewicht hinzuweisen. Ist ja richtig, dass man sich mit den Gräueltaten, den mutmaßlichen und den tatsächlichen und den politischen Liquidierungen der russischen Staatsführung kritisch auseinandersetzt. Aber wir, auch die Schweiz, wir unterstützen ja Russland nicht. Wir unterstützen die Ukraine. Die EU unterstützt die Ukraine. Und dann hat man auch eine Verantwortung. Man muss dafür schauen, was mit den eigenen Steuergeldern passiert. Und die Tatsache allein, meine Damen und Herren, dass man das als unangenehmes Störgeräusch, wie ein lästiges Insekt, einfach wegwischt Und nur schon die Erwähnung als eine Art Derangierung des Hausfriedens betrachtet, als eine Frechheit, darauf hinzuweisen und dann sofort über etwas anderes reden will, das zeigt, dass da einfach eine falsche Vorstellung vorherrscht, beziehungsweise es veranschaulicht, wie weit eben da diese entsprechenden Kreise, und jetzt rede ich von der EU, aber auch von Teilen der schweizerischen Politik, in diesem Krieg natürlich Partei ergriffen haben. Und das dürfen wir nicht. Als Schweizer haben wir nur Partei zu ergreifen für die Schweiz. Und wir müssen uns, und das ist dann die Aufgabe der Journalisten, ein möglichst vielfältiges Bild von dieser Auseinandersetzung machen, damit wir uns eben nicht verhetzen und verketzern lassen von einer Seite. Und im Krieg zupfen alle an dir. Und für den Neutralen wird es sehr anstrengend, denn alle möchten ihn natürlich auf seine Seite ziehen. Das dürfen wir aber nicht. Und als Journalist ist es die Pflicht, mit allen zu reden, vor allem aber mit denen zu reden, mit denen niemand redet, mit den Ukrainern. Da haben wir kein Kommunikationsproblem. Da wird jede Regung, jede Aussage ungefiltert, unkritisch, eins zu eins in allen Schlagzeilen wiederholt. Aber niemand hört auf das, was die Russen sagen. Und das ist gefährlich, weil dann ist man auf einem Blindflug, dann hat man keine Informationen, dann hat man ein einseitiges Bild und trifft einseitige Entscheidungen, zum Beispiel eben diesen Krieg zu eskalieren und zu glauben, dass Russland am Boden liegt. Das ist auch etwas, was ich immer wieder zu hören bekomme, was man mir schreibt, meine Damen und Herren. Ja, Herr Köppel, Russland sei doch am Boden und das breche alles zusammen und diese Drohnenschläge würden die Energieversorgung zertrümmern. Ich kann Ihnen da auch nicht die absolute Wahrheit bringen, aber ich kann Ihnen erzählen, was ich hier höre, und zwar nicht von russischen Stellen, sondern auch von Schweizer Stellen, aus unserer Diplomatie, aus der Politik, aus Leuten, die hier in Moskau leben und nicht Teil dieser ganzen politischen Verwicklungen sind. Und sie sagen, dass tatsächlich die Schwierigkeiten größer geworden sind, dass auch die Unruhe, die Unzufriedenheit bei der Bevölkerung durch zahlreiche Einschränkungen in Moskau, einer der westlichsten und natürlich auch modernsten, fortschrittlichsten Städte Russlands, dass das ist spürbar. Und es gibt auch weniger Straßenverkehr, es gibt weniger Staus, die Leute achten darauf. Aber von einem Zusammenbruch der Wirtschaft könne keine Rede sein. Auch wenn, ja, der Druck steigt, denn die Ölpreise sinken, und die Kapazitätseinbußen, die diese Drohnenangriffe verursachen, die sind real. Gleichzeitig muss man aber auch wahrnehmen und sich fragen, was denn das zu bedeuten haben könnte, wenn denn eine solche Großmacht tatsächlich in größere Schwierigkeiten kommt, wenn die Ukraine vom Westen unterstützt, laufend eskaliert. Ja, geht man davon aus, dass die Russen einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, ja gut, wir nehmen das einfach hin, und schleichen dann irgendwann geknickt an den Verhandlungstisch. Ja, mag ja sein, theoretisch nicht auszuschließen, aber da steckt sehr viel Wunschdenken drin, meine Damen und Herren. Und ein anderes Szenario müsste mindestens so ernsthaft in Erwägung gezogen werden, nämlich das Szenario, dass irgendwann in Russland große Entscheidungen getroffen werden, nämlich den Krieg auf jene Parteien zu eskalieren, die in allererster Linie verantwortlich dafür sind, dass die Ukrainer diesen Krieg überhaupt noch führen können. Und das sind die Europäer, das ist die Europäische Union, das sind all diese Firmen, diese Raketenfirmen, diese Drohnenfabriken und so weiter, die natürlich die Ukraine in diesem Krieg halten, im Glauben damit natürlich das Gute, das Wahre, das Schöne und das Vernünftige durchzusetzen, ohne dass man auch nur den geringsten Zweifel an der eigenen Position zulässt, verbunden noch mit einer diplomatischen Totalblockade oder sagen wir weitgehenden Blockade, denn natürlich finden in Moskau auch Gespräche statt unter den verschiedenen Diplomaten, unter den verschiedenen Gesandtschaften, aber eben auf der Stufe der politisch Verantwortlichen haben wir es ja hier noch weiterhin mit einer sehr großen Verweigerung, mit einer Blockade des Geschehens zu tun. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich in Betracht zu ziehen, was Präsident Putin in letzter Zeit auch bei seinen Front- und Truppenbesuchen gesagt hat. Er selber hat von möglichen großen Entscheidungen gesprochen gegen die Ukraine und gegen die vor allem Unterstützer der Ukraine. Putin-Sprecher Dmitri Peskov
ist mit der, und ich werde ihn darauf ansprechen heute Nachmittag, plötzlich mit einer ganz neuen sprachlichen Wendung an die Öffentlichkeit getreten. Er redet nämlich nicht mehr von einer militärischen Spezialoperation, sondern von einem Krieg. Und das sind Anzeichen, die doch zeigen, dass Russland jetzt nicht einfach einknickt, sondern diese von westlicher Seite her betriebene Eskalation ihrerseits beantwortet. Und da muss man sich dann ernsthaft die Frage stellen, ist das ein Weg, den wir da beschreiten wollen? Sind wir dem gewachsen? Und die auch bei uns zu beobachtenden Irritationen, dass es einem wie lästig ist, wenn man das überhaupt sagt, sind für mich ein Alarmzeichen. Also wir dürften auf keinen Fall das in irgendeiner Weise als störend empfinden, wenn Journalisten, wenn Medien, wenn auch russische Politiker auf diese Art und Weise warnen. Also je militanter, je vehementer man das zurückweist, desto alarmierender scheint mir die Situation zu sein. Und vergessen wir nicht, die geschichtliche Erfahrung ist die, wenn Sie eine Großmacht haben, die in Schwierigkeiten kommt, also wenn das eintritt, was man sich wünscht da in westlichen Kreisen, dass diese Eskalation tatsächlich in Russland erhebliche und zum Teil sogar destabilisierende Schäden anrichtet, dann wird erst recht die Gefahr wachsen, dass da mit härteren Methoden zurückgeschlagen wird. Kurzum, wir befinden uns in einer Eskalation. Wir befinden uns in einem Teufelskreis, aus dem noch niemand den Ausstieg gefunden hat. Aus russischer Sicht sind nicht sie die den Krieg eskalieren. Es sind die Europäer, die die Russen zwingen, entsprechend zu handeln, während die Europäer der Überzeugung sind, die Russen mit diesen Eskalationen näher an den Verhandlungstisch zu bringen. Was nach meinen Erfahrungen hier ein Missverständnis ist, ein Irrtum. Ich glaube nicht, dass die Entschlossenheit schwindet. Je mehr da der Krieg eskaliert, je mehr die von den Europäern aufmunitionierten Ukrainer russische Ziele angreifen, ganz im Gegenteil, ich glaube, damit verstärkt sich nur der Druck auf den Präsidenten, härter zurückzuschlagen. Denn Russland, das sagen mir hier alle, auch Leute, die mit einem Galgenhumor darüber sprechen, Russland kann sich eine Niederlage in diesem Konflikt gar nicht leisten. Und viele, klar, trifft man auch, die sagen, möglicherweise war das ein Fehler damals von Putin, die Eskalation auf diese Art und Weise zu wagen. Wenn man eine militärische Spezialoperation in Angriff nimmt, dann muss man sie eben als solche auch zu Ende führen. Aber mittlerweile ist das ja keine Spezialoperation mehr, wenn sie ins fünfte Jahr geht, sondern das wächst sich hier tatsächlich zum Krieg aus. Und damit hat wohl der Kreml, hat der Präsident nicht gerechnet. Das wird ihm natürlich angekreidet, da kritisiert man ihn dafür. Aber ich treffe, zumindest in Moskau, aber auch was ich höre von Leuten, die sich im Land bewegen, ich treffe hier nicht auf eine Stimmung, die sozusagen den Kreml-Thron ins Wanken bringen könnte. Der Respekt gegenüber dem russischen Präsidenten ist nach wie vor groß, auch aufgrund von seinen historischen Leistungen. Und man ist auch bereit anzuerkennen, dass er einen Krieg führt, einen Stellvertreterkrieg, nicht gegen die Ukraine, sondern gegen den Westen, gegen einen Westen, der einmal mehr versucht, Russland strategisch zu schaden, Russland zurückzustufen, Russland in Verlegenheit zu bringen. Und das dürfe man ja nicht zulassen, also müsse man gewinnen. Und ein Kollege da vom Fernsehen hat mir gesagt, mit tatarischen Wurzeln, er hoffe einfach nicht, dass Putin dann irgendwann noch einmal gezwungen sein werde, die Erben von Genghis Khan, die goldene Horde aus der Mongolei zu mobilisieren, um die Politiker in Kiew und in Berlin und in Brüssel und wo sie auch sonst noch sich aufhalten, zur Vernunft zu bringen. Also man nimmt das Ganze immer noch mit einem gewissen Humor da in bestimmten Kreisen. Wenn man in der Stadt flaniert, wenn man sich bewegt, merkt man überhaupt nichts von einer Kriegsgefahr. Natürlich, die Leute sind etwas vorsichtig, wenn da ein auswärtiger Mensch kommt und sie da ausfragt, dann sind sie doch eher zurückhaltend. Es rumort, es brodelt, es gibt Unzufriedenheit, aber wir sind noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass hier ein Land zum Erliegen kommt. Sie sehen, also es sind auch durchaus noch Autos auf den Straßen unterwegs. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob zu dieser Tageszeit der Verkehr an diesem Knotenpunkt sonst größer wäre. Das können vielleicht Zuschauer, die Moskau besser kennen, die hier leben, entsprechend beurteilen. Das ist übrigens auch noch etwas Interessantes, was man beobachtet. Die Stimmung bei uns gegenüber Russland ist viel feindseliger als hier in Moskau gegenüber Europa. Es ist auffällig, wie freundlich man behandelt wird, wie wenig Kritik einem da entgegenschlägt, auch als Schweizer. Ich meine, wir befinden uns auch auf der Liste der unfreundlichen Staaten. Es sind 49, aber Russland selber ist bei weitem davon entfernt, diese 49 unfreundlichen Staaten so hart zu behandeln, wie umgekehrt Russland sanktioniert wird. Das ist als sehr, sehr ungerecht empfunden hier. Man sagt ja, um Himmels Willen, wie viele Kriege haben die Amerikaner angefangen auf der ganzen Welt? Vietnam, Irak, Jugoslawien, wann sind eigentlich die Amerikaner sanktioniert worden? Wir werden immer mit ungleichen Ellen behandelt. Uns traktiert man wie einen Feind, wie sozusagen eine Art Underdog. Und das darf man sich ja auch nicht gefallen lassen. Ungeachtet all dessen, einfach auffällig, wie gastfreundlich, wie nett einem die Russen hier begegnen. Keine Feindseligkeit, eine grundsätzliche Offenheit ist da übrigens auch bei den entsprechenden Stellen. Klar, in manchen Interviews reagieren Exponenten vielleicht etwas empfindlich auf eine kritische Frage und gehen dann gleich in den Gegenangriff oder rein auch die Schweizer sozusagen in die Phalanx ihrer Gegner rein. Aber insgesamt, angesichts der Umstände, und man muss ja doch sehen, dass der ganze Westen Russland hart sanktioniert, das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Lebensführung der Moskauer, die so westlich orientiert sind, die gerne reisen, die natürlich auch sich als Europäer empfinden. Und wenn man so gehasst wird, wenn man so zurückgestoßen wird, meine Damen und Herren, ist ja logisch, das geht jedem Menschen, dann fragt man sich ja, klar, was habe ich falsch gemacht, aber gleichzeitig ist die Neigung da, in einen Gegenhass zu verfallen und dann sind sie in dieser gefährlichen Dynamik drin, aus der man dann eben nicht mehr herausfindet. Und ich lese gerade Texte eines bekannten russischen Publizisten, der bei uns zum Teil auch im Giftschrank versorgt wird von Leuten, die aber überhaupt keine Ahnung haben, Ivan Iljin. Wir haben mal über ihn eine Sendung gemacht, er ist ja in Zollikon dann auch gestorben, in der Schweiz im Exil. Er hat ein tolles Buch geschrieben, The Singing Heart, eine Aufsatzsammlung, und da beschäftigt er sich mit diesen Grundemotionen und diesen Grundfragen des Lebens, und er geht auch auf die Frage des Hasses ein. Wie kommt man eigentlich aus einem Kreislauf des Hasses wieder heraus und wie findet man gewissermaßen das seelische Gleichgewicht wieder, wenn man gehasst wird, ohne zurückzuhassen? Wie kann man den Hass aus der Welt schaffen? Und vielleicht muss man heute tatsächlich auch wieder mehr Ivan Iljin lesen, um solche Techniken auch auf unserer Seite zu entwickeln. Denn bei uns ist die Stimmung ganz klar viel, viel feindseliger, viel aggressiver gegen Russland als umgekehrt in Russland. Und vielleicht ist auch diese Emotionalität, die bei uns zu beobachten ist, auch diese Weigerung, diese Selbstverbarrikadierung, dass man es gar nicht verträgt, wenn da aus Russland berichtet wird, ist vielleicht auch ein Zeichen, dass eben doch viele Leute irgendwo spüren, dass da etwas nicht stimmt. Aber anstatt sich diesem Zweifel hinzugeben und dem etwas auf den Grund zu gehen, versucht man das Ganze irgendwie wegzudrücken mit einer Rechthaberei oder eben mit solchen zum Teil dann etwas hasserfüllt aggressiven Aussagen. Auf jeden Fall eine sehr komplexe Gefühlslage, ein Molotow-Cocktail, jederzeit explosionsbereit von unterschiedlichen Emotionen. Und deshalb, auch da bin ich überzeugt, braucht es einfach Gespräche, braucht es Dialog, braucht es gerade mit der gegnerischen Seite diese Verständigung, diese Brücken, damit man aus diesen toxischen Gefühlen, aus diesen gefährlichen Emotionen herausfindet. Wladimir der Große, der Großfürst im Hintergrund mit dem Kreuz und dem Schwert, ein Symbolbild natürlich auch der russischen Geschichte, 17,5 Meter hoch. Mit dieser Statue bekräftigt Russland natürlich auch irgendwo einen Anspruch auf die Ukraine, beziehungsweise das erhebt sich wie ein mahnender Zeigefinger. Wir haben unsere Ursprünge auch dort. Wir berufen uns auch auf diesen Mann. Das ist nicht exklusiv ukrainischer Besitz.
Und wir haben auch etwas mitzureden in dem, was dort passiert, weil die Ursprünge, die Geschichte, die sind für uns wichtig. Und ich glaube, das gilt es auch zu akzeptieren. Wir leben in etwas geschichtsvergessenen Zeiten. Wir leben in Zeiten, in denen die Menschen sich einbilden, das Maß aller Dinge zu sein, die Krone des Fortschritts zu verkörpern. Wir haben eine regelrechte Fortschrittsmythologie entwickelt, die uns daran hindert, auch andere Kulturen zu verstehen, ihnen gerecht zu werden und sie aus sich heraus begreifen zu wollen. Hier haben sie ein anderes Denkmodell. Es ist ein Denkmodell der großen historischen Räume, auch der multipolaren Vielfalt, der Anerkennung unterschiedlicher Kulturen, aber natürlich auch die Eigenlogik eines riesigen Staates Russland, eines Staates, der sehr zentral geführt werden muss. Ein anderes funktionierendes Modell haben sie noch nicht gefunden. Das kollidiert natürlich mit gewissen Vorstellungen, auch schweizerischen Vorstellungen der Dezentralität, aber ich glaube, wir sind nicht in der Lage, den Russen da, diesem gewaltigen Landgebilde, diesem Staat mit einer über 1000-jährigen Geschichte, irgendwie ein neues Korsett zu verpassen. Das sollten wir auch nicht versuchen. Aber wir sollten uns bemühen, in unseren Beziehungen darauf hinzuarbeiten, dass eben die europäischen Völker, und zu denen gehören die Russen, dass die den Frieden finden, dass sie aus diesem Hass aussteigen und dass die Hasser, die nicht in der Lage, nicht bereit sind, das zu tun, dass man die entweder besänftigt oder zumindest mal temporär in die Ferien schickt, auf dass eben die, die den Hass überwinden können, dass die sich dann zusammenraufen, um eine friedliche Lösung zu finden. Also Sie sehen es, unter der Moskauer Sonne und mit dem Kreuz und dem großen Wladimir habe ich die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass ich diese Eskalation verhindern lasse. Allerdings, und das gehört auch dazu, möchte ich niemanden da in falscher Sicherheit wiegen. Sie sehen es, es gibt viele dunkle Wolken, es wechselt sich ab, wir wissen nicht, welche Wetterlage am Schluss triumphiert, und im Unterschied zu diesen klimatischen Fragen haben wir Menschen mehr Macht, vielleicht die Verhältnisse, die Klimaverhältnisse unter den Völkern zu beeinflussen. Ich verabschiede mich aus Moskau, von diesem denkwürdigen Monument, und wünsche Ihnen einen guten Tag. Und Sie hören dann von mir weiter mit Interviews, denen, die ich da aufgezeichnet habe, mit Margarita Simonian, mit Steven Seagal und heute dann noch das Gespräch mit dem Putin-Sprecher Dmitri Peskov. Bin sehr gespannt, was ich da zu hören bekomme. Schöne Grüße in die Heimat, auf Wiedersehen miteinander. Halten wir die schweizerische Neutralität hoch. Die Schweiz, dieses Wunderwerk der politischen Evolution, lassen wir uns nicht hineinziehen. Bleiben wir offen, reden wir mit allen, reden wir vor allem mit denen man angeblich nicht mehr reden darf. Wo sind wir denn eigentlich, wenn uns irgendeiner da befehlen will, mit wem wir uns zu unterhalten haben? Macht's gut, eine schöne Zeit.